Herzlich willkommen zu unserer Reihe im Petrusbrief. Es ist so spannend, diesen Brief genauer zu betrachten und auch zu entdecken, was Gott uns dadurch sagen möchte. Ich empfehle wieder, die eigene Bibel zur Hand zu nehmen und aktiv die Zusammenhänge vor Augen zu haben, denn es hilft, die Geschichte damals und Gottes Gedanken für uns heute besser in den Zusammenhang zu bekommen. Der Heilige Geist wird uns auch garantiert Neues offenbaren, was wir bisher so gar nicht sehen konnten. Und er soll uns jetzt neu die Augen öffnen für seinen Plan mit uns. Das ist mein Anliegen. Wir befinden uns jetzt im zweiten Teil des Petrusbriefes ab Vers 3. Wir sehen es hier in diesem Schaubild. Wir sind in dem Loblied des Petrus. Noch sind wir am Anfang des Petrusbriefes. Der Apostel Petrus schreibt an Christen in Kleinasien, also die heutige Türkei, und will sie ermutigen, in schwierigen Zeiten, in denen sie stecken, genau diesen Segen, die Gnade und den Frieden Gottes zu empfangen. Dabei leben sie in einer Spannung, ja, indem sie Fremdlinge auf der einen Seite und Auserwählte auf der anderen Seite sind. Von den Menschen verachtet und nicht gewollt, aber von Gott geliebt und an sein Vaterherz gedrückt. Und Gott weiß, was sie durchmachen. Und der Heilige Geist wird es zu ihrer Heiligung nutzen. Das zeichnet sie als Bundesgenossen Gottes aus. Die Ermutigung für Christen fängt jetzt an. Und da schreibt Petrus, obwohl es ein Brief ist, der an Menschen geschrieben ist, für schwierige Situationen und auch in die Herausforderungen hinein, die sie zu bestehen haben, ein Loblied gegenüber Gott. Dabei beschreibt er das, was sie schon empfangen haben. Und ich finde das genial. So ermutigt Petrus alle, die den Blick für die guten Dinge verloren haben, für das, was Gott ihnen schon gegeben hat. Und er möchte ihnen das neu aufzeigen. Und so schreibt er in Vers 3 und Vers 4, gepriesen sei Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbteil, das in den Himmeln, wo? In den Himmeln aufbewahrt ist für uns, für euch. Jesus hat gegenüber dem Nikodemus in Johannes 3, Vers 3 es so formuliert, da sagt er, wenn jemand nicht von Neuem, also von oben her geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und bis heute fragen sich Menschen, wie das geht. Und Nikodemus fragte das Jesus auch und fragte, muss ich denn in den Bauch meiner Mutter wieder reinschlüpfen? Und Jesus sagt, nein, du musst durch den Geist Gottes wiedergeboren werden. Und die Antwort lautet hier auch, Gott macht das mit denen, die an ihn glauben. Also Glaube ist die Voraussetzung für diese Geburt. Wir können das nicht, aber Gott, der Vater, unseres Herrn Jesus Christus, der kann das. Und er will es, weil er ein barmherziger Gott ist. Unser Gott hat Mitleid und Erbarmen mit Menschen, die schwach sind. Und er weiß auch, was sie brauchen. Wir brauchen einen radikalen Neuanfang und den möchte er uns schenken. Und noch mehr, wir sind wiedergeboren zuerstens zu einer lebendigen Hoffnung und zweitens zu einem Erbteil. Schauen wir uns zuerst mal den ersten Punkt an, die lebendige Hoffnung. Eine lebendige Hoffnung ist das Gegenstück zu, ja logisch, einer toten Hoffnung. Und eine tote Hoffnung sind all die Dinge, auf die wir vertrauen, die wir zurücklassen müssen, wenn wir sterben. Das können zum Beispiel gute Werke sein, eine beeindruckende Biografie oder sogar eine Mitgliedschaft in einer Kirche wird uns nichts nützen. Als Christen haben wir eine lebendige Hoffnung, weil wir auf Jesus hoffen, der auferstanden ist. Durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten wird unsere Hoffnung lebendig. Und wir werden leben, weil Jesus lebt. Und wir haben eine Zukunft, weil Jesus uns eine Zukunft gibt. In diesem Sinn sagt Paulus auch an die Heiden, die keine Hoffnung haben, in 1. Thessalonicher 4 und Epheser 2, dass sie eine Hoffnung in Jesus Christus brauchen. Bei den Griechen war dieser Pessimismus ganz stark verbreitet. Sophokles zum Beispiel beschreibt, dass es am allerbesten ist, nicht geboren zu sein. Und das Zweitbeste ist dann, bei der Geburt sofort zu sterben. Also solch eine Einstellung entsteht doch dort, wo Hoffnungslosigkeit ist. Ja, auch in unserer kulturellen Prägung gibt es Menschen, die sich mit dem Glauben und mit der Zukunft nicht so sehr auseinandersetzen. Da bleibt die Frage nach der Zukunft oft ein Fragezeichen. Manchmal sind es auch nachgeplapperte Theorien, die letztlich eine maskierte Form von Hoffnung bedeuten. Ja, da hört man vielleicht irgendwas mal vom Agnostizismus nach dem Motto, ich weiß nicht, was da kommt, oder der Reinkarnation. Naja, wenn ich es jetzt verbocke, probiere ich es halt nochmal. Und nicht selten hört man auch die Allversöhnung ganz nach dem Motto, also wenn es einen lieben Gott da oben geben soll, dann wird er schon irgendwie alle zu sich bringen. Aber im Gegensatz dazu haben die, die sich an Jesus anbefehlen, die ihm vertrauen, eine lebendige Hoffnung. Jesus war tot und konnte vom Tod nicht gehalten werden. Nein! Und so gibt es eine neue Qualität von Leben. Und weil er auferstanden ist und sein Geist in uns wohnt, werden auch wir auferstehen. So steht es in Römer 8, Vers 11. Und der zweite Punkt ist ein Erbteil. Ja, wir werden reich werden, ein Erbteil bekommen. Petrus schreibt an Christen, die ihre Heimat verlassen mussten, ja, vielleicht sogar ihr komplettes Erbe verloren haben, das sie hier auf Erden haben. Und er verspricht ihnen ein Erbe, das unvergänglich ist, das nie vergeht, auch unbefleckt und nicht wie eine Blume verwelken kann. Und so redet man zu Menschen, die wissen, wie leicht sich und wie schnell sich Zeiten ändern können. Unvergänglich, unbefleckt, unverwelklich. Weißt du was? Dieses Erbe kann dir nicht von Menschen und nicht vom Tod, ja, von nichts Bösem in dieser Zeit weggenommen werden. Ist das nicht cool? Das ist ein ewiges Erbe, das Jesus seinen Jüngern auch geraten hat, einzusetzen und darauf sozusagen einzuzahlen. Und da sagt er, sammelt dieses Zusammenbringen, sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost sie fressen und wo auch Diebe nicht einbrechen können und sie stehlen. Und Petrus bekräftigt diesen Satz von Jesus und sagt diesen Schatz als Erbteil zu, einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbteil, das im Himmel aufbewahrt ist für euch. Was auch immer wir hier besitzen, es ist ja nur für eine kurze Zeit. Und wir kennen den Spruch, das letzte Hemd hat keine Taschen. Aber es gibt eine Stelle, wo wir für die Ewigkeit einzahlen. Das wird uns aber auch etwas kosten. Und zwar, es fordert jeden Tag neu die Entscheidung, uns für Jesus hinzugeben. Es fordert jeden Tag neu die Entscheidung, wie Jesus an andere zu denken. Es fordert jeden Tag neu die Entscheidung, auch Gutes zu tun. Und Jesus beschreibt es in Matthäus 25 in den Versen 34 bis 36 auch sehr eindrücklich. Da sagt er, kommt her, ihr von meinem Vater Gesegneten. Empfangt was? Empfangt als euer Erbe das Königtum, das für euch seit Grundlegung der Welt bereitgehalten wird. Da geht es genau um dieses Erbe, von dem auch Petrus spricht. Das heißt, er hat Jesus an der Stelle genau zugehört. Und Jesus erklärt dann auch, wie man das empfangen kann. Da heißt es dann ab Vers 35, denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremdling gewesen und ihr habt mich besucht und beherbergt. Ich bin ohne Kleidung gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich war im Gefängnis gelegen und ihr seid zu mir gekommen. Danach hängt Petrus noch einen Mutmachvers dran. Und er sagt, es ist eine Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Bis dahin wird euch Gott durch seine Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut. Und so werdet ihr schließlich seine Rettung, die am Ende der Zeit für alle sichtbar wird, empfangen. Es ist die Kraft Gottes, die uns bewahrt, und sie fließt durch den Glauben in unser Leben. Wo echter, rettender Glaube ist, da ist auch Gottes Kraft. Eine Kraft, die uns bewahrt zur Errettung. Derselbe Glaube, den der Christen in der Gesellschaft oft eben Probleme einbringt, macht sie aber zu Kindern Gottes, die durch ihren himmlischen Vater bewahrt werden. Ich komme am Ziel nicht an, weil ich stark bin, sondern weil Gott mich stark macht. Das muss ich wissen. Und die ultimative Errettung haben wir dann, wenn wir nicht mehr Fremdlinge in einer gottfeindlichen Welt sind, sondern Erben in einem Zuhause, das Gott für uns, und wie wir es gerade gehört haben, schon vor Urzeiten vorbereitet hat. Das wird in der letzten Zeit ganz am Ende für uns sichtbar werden. Dieser Blick ist die Freude der Christen, an die Petrus schreibt, obwohl ihre Lebensumstände nach wie vor schwierig sind. Und diese Schwierigkeit, die bringt Petrus aber auf den Punkt und sagt, es ist nur kurz. Lesen wir den Vers 6. Da sagt er, darüber freut euch, die ihr jetzt noch für eine kurze Zeit und wenn es nötig ist, auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst. Hier finden wir zwei wichtige Lektionen zum Umgang mit diesen mancherlei Versuchungen oder anders gesagt alle Arten von Schwierigkeiten. Sie sind nur für eine kleine Zeit und nur wenn nötig. Das hört sich irgendwie interessant an. Das bedeutet ja auch, ohne Leid in irgendeiner Weise herunterspielen zu wollen, und Petrus will das zum Ausdruck bringen, dass es hier um ein Verhältnis geht, eine Verstärkung auch nochmal von Paulus dazu kommt, dass Leid nicht runtergespielt wird, sondern in ein Verhältnis gebracht wird. Leid in unserer Zeit wird überbewertet gegenüber dem, was wir im Unsichtbaren, im Ewigen geschenkt bekommen. Und wenn wir das im Blick haben, dann bekommt das Leid in unserer Zeit den angemessenen Platz für Menschen, die einen geistlichen Blick haben für das, was uns erwartet. Paulus sagt das wie Petrus auch, nur nochmal mit anderen Worten, in 2. Korinther 4, Vers 17 und 18. Denn das schnell vorübergehende, leichte der Drangsal. Also das hört sich ja an, wie wenn man sich die Drangsal einfach so auf vielleicht die Schulter nehmen könnte. Aber das meint er nicht, da kommen wir gleich dazu. Das Leichte der Drangsal bewirkt uns, und zwar über die Maßen, überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Ja, da wir nicht das Sichtbare schauen, sondern das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Das heißt, er lenkt unseren Blick weg von dem, was wir jetzt sehen, jetzt spüren, auf das Ewige hin, was uns erwarten wird. Und er sagt in Römer 8, 18 dann, denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die uns geoffenbart werden soll. Ja, ich weiß, wenn man mitten in dem Leid steckt, dann verliert man diesen Blick ganz schnell. Und das weiß Paulus und das weiß Petrus. Und deshalb wird es uns hier nochmal vor Augen geführt. Es geht nicht darum, die Augen zu verschließen vor unseren Problemen, uns einfach so zu tun, als gäbe es sie nicht, sondern die Hoffnung im Herzen zu haben, zu wissen, in der Ewigkeit, an unserem Ziel, in unserer Heimat werden wir das Erbe bekommen, das wir brauchen. Und hier wird das weder von Paulus noch von Petrus, das Leid, die Probleme, die Schmerzen, die Ablehnung in irgendeiner Weise verharmlost. Nein, es wird in das richtige Verhältnis gestellt. Beide sagen das nicht aus der Komfortzone heraus. Nee, ganz im Gegenteil, sie wissen, wovon sie sprechen. Paulus spricht sein Leid und seine Herausforderung gegenüber den Korinthern einmal an. Und ich bin sehr froh, dass uns das überliefert wurde. Paulus schämt sich eigentlich ein Stück weit, dass er die Sachen aufzählt, wenn man etwas weiter vorne ansagt. Aber er macht es und ich möchte es uns mal vor Augen halten. Das heißt, sie sagen, sie dienen Christus. Ich weiß, dass ich wie ein Verrückter klinge. Aber ich habe weit mehr gedient. Ich habe härter gearbeitet. Ich wurde öfters ins Gefängnis geworfen, mehr geschlagen und war immer wieder in Lebensgefahr. Und er zählt auf, 5-mal haben die Juden mir 39 Hiebe verabreicht. 3-mal wurde ich ausgepeitscht. 1-mal wurde ich gesteinigt. Ich habe 3 Schiffbrüche überlebt. 1-mal verbrachte ich eine ganze Nacht und einen Tag auf dem Meer umhertreibend. Ich habe viele beschwerliche Reisen unternommen und war unzählige Male in großer Gefahr. Und er sagt da, ob in Flüssen oder durch Räuber, ob durch mein eigenes jüdisches Volk oder durch Nichtjuden, ob in Städten in der Einöde oder auf stürmischer See oder durch Leute, die sich als Anhänger von Jesus Christus ausgaben, aber es nicht waren. Ich habe Erschöpfung und Schmerzen und schlaflose Nächte kennengelernt. Oft litt ich Hunger und Durst und habe gefastet. Oft habe ich von Kälte gezittert und hatte nichts, um mich warm zu halten. Und als wäre das noch nicht alles genug, lebe ich dazu noch in den täglichen Sorgen um das Wohlgehen der Gemeinden. Wow, was für eine Liste. Also hier spricht jemand, der Schwierigkeiten durchaus kennt. Und er spricht von einer kurzen Zeit gegenüber dem, was uns erwartet. Für mich haben diese Männer in jedem Fall eine Berechtigung, so über Leid zu sprechen. Sie reden damit nichts schön und sie spielen auch nichts runter. Petrus möchte in dem Brief an die Gemeinden nur betonen, dass Leid nicht alles ist. Und ich glaube, das hilft, auch wenn wir im Leid stecken, uns den Blick zu weiten. Dass alle Arten von Schwierigkeiten nur eine kleine Zeit, also im Vergleich zur Ewigkeit, wirklich kurz sind. Möglicherweise haben Petrus und auch Paulus einen anderen Blick auf das, was uns erwartet, und daher können sie das alles ertragen. Ich wünsche mir für mein Leben diesen Blick ganz neu. Dass auch dort, wo Schwierigkeiten sind, ich diesen Blick für das Ewige nicht verliere. Und das wünsche ich auch dir. Denn das Leid ist nicht sinnlos. Hier schreibt Petrus sogar, wenn es nötig ist. Und in Vers 7 heißt es dann, so wird sich ja die Echtheit eures Glaubens bewähren, dadurch wertvoller und beständiger weisen als pures Gold, das durch Feuer in seiner Echtheit erprobt wurde, und sich auch euch zum Lobe, zur Ehre und zur Verherrlichung derer offenbart, bei der Offenbarung Jesu Christi zeigen wird. Also zur Verherrlichung der Offenbarung Jesu Christi zeigen wird. Wir leiden, damit die Echtheit unseres Glaubens gesehen wird. Wer kann und wer will hier dieses Lob und die Herrlichkeit und die Ehre bekommen, wenn Jesus wiederkommt? Der muss auch damit rechnen, dass er geläutert wird. Unser Glaube soll ja kostbarer sein als Gold. Gold ist sogar vergänglich, aber der Glaube ist ewig. Gold wird durchs Feuer erprobt und gemeint ist es wird erhitzt, geschmolzen und der Schmelzpunkt liegt bei über 1000 Grad, bei 1064 Grad Celsius. Und dabei verbrennt der Dreck und bildet eine Schlacke, die man dann abschöpfen kann, und am Ende erhält man dann das reine Gold. Schön, aber doch vergänglich. Diesen Vorgang überträgt Petrus auf unseren Glaube. Unser Glaube wird durch Feuer erprobt, nämlich durch das Feuer des Leides, durch Ablehnung und Probleme. Diese mancherlei Versuchungen bringen das Nicht-Echte unseres Glaubens ans Licht. Und Gott setzt uns da unter Druck, weil es nötig ist, dass diese defizitären Aspekte unseres Glaubens ans Licht kommen. Und nur reiner, kostbarer, echter Glaube wird uns retten. Unser Glaube hat nämlich ein wirklich hohes Ziel. Und das bringt Petrus in Vers 8 zum Ausdruck. Denn ihr liebt, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. An den ihr glaubt, obwohl ihr ihn nicht sehen könnt. Über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude frohlockt. Petrus weiß, was das bedeutet, zu glauben und nicht zu sehen. Er war dabei, denn Thomas wollte nicht glauben, ohne Jesus zu sehen. Und Jesus sagte damals zu Thomas in Johannes 20, Vers 20, als Petrus daneben stand, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Wie glücklich können sich die erst schätzen, die mich nicht sehen und trotzdem glauben? Hier ermutigt uns Petrus, unseren Glauben an Jesus als den größten Schatz festzuhalten, über den wir glücklich und fröhlich sein dürfen, eben trotz all der Anfechtungen. Das kann Verlust, Leid, Schwierigkeiten, auch Falschaussagen oder Verrat sein. Die entscheidende Komponente ist, wie ich zu unserem Herrn und zu meinem Herrn Jesus Christus stehe. Gerade dort, wo ich besonderen Schwierigkeiten ausgesetzt bin, ist meine Beziehung zu Jesus entscheidend und wie ich eben auch diese Kämpfe bestehen kann. In Jesus Christus bin ich in der Lage, diese Kämpfe sogar zu gewinnen. Und wie bleibe ich in Jesus? Naja, indem ich mich an seinem Wort orientiere, wie es Jesus in der Wüste bei seiner Versuchung selber auch gemacht hat. Gottes Wort ist mein Schwert, damit kann ich gegen Anfechtungen zurückschlagen. 1. Johannes 3, Vers 24 sagt es so, und ich habe hier mal die Mengeübersetzung genommen, und wer seine Gebote hält, der bleibt in der Gemeinschaft mit ihm und Gott mit ihm. Und daran erkennen wir, dass er in der Gemeinschaft mit uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Das ist die Waffe der Liebe, die eingesetzt wird und sehr wirkungsvoll ist. Und 1. Johannes 4, Vers 16, auch nach der Mengeübersetzung heißt es da, und wir haben die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt und geglaubt. Und dann sagt er hier, Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Der größte und beste Schutzraum ist, ich bleibe in Christus, in seiner Liebe. Selbst wenn die Umstände meines Lebens mich davon abbringen wollen, mich rausziehen wollen. Aber ich höre nicht auf, ihn zu lieben und ihm zu vertrauen, obwohl ich ihn nicht sehe, und mich von ganzem Herzen an ihn zu freuen und über ihn zu jubeln. Und wenn du heute nur eine Frage aus dieser ganzen Lektion, aus diesem ganzen Bibeltext mitnehmen möchtest, dann diese. Liebe ich, oder anders gesagt, glaube ich und freue ich mich von ganzem Herzen an Jesus? Gehört ihm meine Loyalität, mein Vertrauen und auch meine Begeisterung? Das ist die Voraussetzung für ein festes Fundament, auf dem unser Leben jetzt und hier und in der Ewigkeit gebaut sein muss. Das ist die Grundlage, auf der wir Stürme unseres Lebens überstehen werden. Und das ist auch der Schutzbereich, in dem wir Angriffe abwehren können. Und dazu wünsche ich Gottes reichen Segen und den richtigen Blick für das, was in Ewigkeit bleiben wird. Die Gemeinschaft mit Jesus und das Erbe, das wir empfangen dürfen, das für uns, das auf uns wartet und für uns vorbereitet wurde. Das wünsche ich uns allen. Empfange und ergreife es.